Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto: In der Ruhe liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: Sei mutig.
Herzlich willkommen zum 57. Geldtipp-Podcast, sagen Stefanie das Pferdchen und
Ralf der Fuchs.
Heute geht es um ein zentrales Thema für alle Anleger und Anlegerinnen, nämlich die richtige Benchmark. Ralf, was genau ist eigentlich eine Benchmark in der Geldanlage?
Eine Benchmark ist eine Messlatte, Stefanie. Wenn du wissen willst, wie gut deine Geldanlage läuft, brauchst du eine Referenz. Ohne Vergleich weißt du immer nur, da steht eine Zahl. Mit Benchmark weißt du, meine Anlage läuft besser oder eben auch schlechter als der Markt. Die Benchmark misst also die Leistung deines Portfolios. Warum braucht man denn eine Benchmark, Stefanie?
Wie du schon beschrieben hast, als Vergleichsmaßstab. Ohne Benchmark tappst du sozusagen über die Leistung deines Portfolios im Dunkeln. 5% Rendite klingen ja erstmal gut, aber wenn der Markt um 10% gestiegen ist, dann sind 5% schlecht. Und erst in diesem Vergleich wird halt sichtbar, ob dein Fondsmanager, dein ETF oder wenn du es selber machst, du selber besser als der Markt gearbeitet hast. Ralf, welche Rolle spielen denn Benchmarks bei Aktienfonds?
Ja, für Aktienfonds ist die Benchmark wie die Ziellinie beim Marathon. Also wer sie schlägt, der erzielt die sogenannte Outperformance. Und wer dahinter bleibt, der underperformt. Das ist ja ehrlich mit diesem Anglizismen.
Schön Englisch, ja.
Ja. Also ohne Benchmark ist Erfolg einfach nicht messbar. Aber Achtung, die Benchmark kann fair gewählt sein oder auch manipuliert sein. Und dazu kommen wir hier noch. Aber erstmal, Stefanie, welche bekannten Benchmark gibt es denn?
Ich glaube, in Deutschland ist die bekannteste Benchmark der DAX 40. Europaweit ist es oft der Eurostoxx 50, weltweit der MSCI World oder vielleicht auch der S&P 500. Diese Indizes gelten als Marktbarometer, wie so ein Thermometer. Sie sind Messlatten, gegen die viele Anleger oder Fondsmanager antreten. Und auch auf der Anleihenseite gibt es Barometer oder Messlatten oder Benchmarks. Also zum Beispiel den REX, der den deutschen Anleihemarkt misst. Ralf, was unterscheidet denn einen Index von einer Benchmark?
Also ein Index ist erstmal nur ein Korb von Aktien. Eine Benchmark ist quasi die Funktion, die du diesem Korb gibst. Das heißt, jeder Index kann eine Benchmark sein. Jeder Index kann eine Messlatte sein. Aber eine Benchmark muss kein Index sein. Ich hoffe, wir verwirren jetzt niemanden. Theoretisch kann eine Benchmark auch ein Mix aus verschiedenen Indizes sein. Meistens ist das sogar so, denn du hast ja in der Regel kein Portfolio, was nur aus Aktien besteht beispielsweise. Oder das haben halt nur wenige. Meistens mischt man ja. Wichtig dabei immer ist immer, dass die Benchmark zu deiner Anlage passen soll, ja passen muss. Stefanie, können Privatanleger denn ihre eigene Benchmark festlegen?
Ja, natürlich, das können sie. Du kannst zum Beispiel die offizielle Benchmark deines Fonds übernehmen. Also wenn man da in die Bedingungen schaut, dann wird das ausgewiesen, an welcher Benchmark der Fonds sich mischt. Oder du kannst natürlich auch eine Benchmark bauen, die zu deiner persönlichen Strategie passt. Ich mache mal ein Beispiel. Man kann zum Beispiel 50% MSCI World, 30% Eurostoxx, 20% Schwellenländer mischen. Wichtig, das hast du schon gesagt, ist es, dass diese Benchmark zu deiner Anlage passt. Also, dass wenn du 30% Europa dazu mischst, dass du dann auch wirklich in Europa anlegst und zwar zu 30% möglichst. Meine persönliche Benchmark, die ich mir zusammengebaut habe, besteht aus 20% Eurostoxx, 20% S&P 500, 5% Nikkei, 20% MSCI Emerging Markets, 30% Eurostoxx, Corporate Bonds und 5% Rogers International Commodity. Das klingt jetzt alles sehr, sehr kompliziert. Wie gehe ich da vor? Ich schaue mir regelmäßig an, also so alle 3 bis 6 Monate, wie haben sich diese Indizes entwickelt? Diese Benchmark, diese Indizes führe ich dann zu einer Gesamtbenchmark zusammen und diese Benchmark vergleiche ich dann mit dem, was ich in meinem Portfolio erreicht habe. Ralf, machst du sowas Ähnliches? Hast du auch deine eigene Benchmark?
Nö, brauche ich nicht. Wozu? Also ich kann mich über meine Performance ärgern, ich kann mich freuen, aber ändern kann ich sie ja ohnehin nicht mehr. Anders ist es, wenn ich jemanden beauftrage und ihn für seine Leistung bezahle, dann muss ich natürlich wissen, wie gut diese Leistung ist im Marktvergleich. Das tue ich aber derzeit nicht, insofern kann ich mir den Aufwand schenken. Stefanie, was passiert denn, wenn die Benchmark nicht zum Portfolio passt?
Ja, dann vergleicht man Äpfel mit den Birnen. Ein globaler Fonds gegen den DAX laufen zu lassen, ist relativ sinnlos. Du würdest einfach falsche Schlüsse ziehen. Und eine umfassende Benchmark führt dann schnell dazu, dass du deine Anlage schlechter oder besser einschätzt, als sie tatsächlich ist. Also deshalb muss wirklich die Benchmark, die du nimmst, zu deinem persönlichen Portfolio passen oder zu dem Fonds, was der Fondsmanager verwaltet. Ralf, bei dem Fondsmanager sind wir beim entscheidenden Punkt. Nur ungefähr 30% der Fondsmanager schaffen es, ihre Benchmark zu schlagen. Warum sind die so schlecht?
Sag ich sofort was dazu, Stefanie. Ganz kurz vorab ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel zu dem, was du gesagt hast. Wir haben eine Stiftung bei einem Pitch, also bei einer Vermögensverwalterauswahl begleitet und da kam genau das vor. Die haben eine Benchmark gehabt von 60-40, also 60% Aktien und 40% Anleihen. So haben die Benchmark gemischt. Das konkrete Portfolio aber der Stiftung sollte bestehen aus Aktien, Anleihen, Rohstoffen und auch Private Equity. Und da hat man dann Äpfel mit Birnen verglichen, wie du schon gesagt hast. So, jetzt 30% der Fondsmanager schlagen ihre Benchmark mehr nicht. Warum ist das so? Also zum einen sind Märkte effizienter, als viele glauben. Und zum zweiten müssen Fondsmanager deutlich von der Benchmark abweichen, um wirklich eine Outperformance zu erzielen, also wirklich einen Mehrwert für den Anleger zu schaffen. Und das trauen sich viele nicht. Man muss ja auch immer bedenken, Fondsmanager kostet ja selber auch Geld. Ne? Also der will ja auch Kohle verdienen für seine Leistung. Das ist oft 1% oder mehr. Das muss ich also überhaupt erstmal erwirtschaften. Je enger ein Fonds an seiner Benchmark entlangläuft, desto schwieriger ist es eben, nach Kosten besser zu sein. Und wir zeigen das mit Fuchsbrief übrigens laufend in unseren Performance-Projekten, an denen bereits mehrere hundert Vermögensverwalter teilgenommen haben. Und die kann man sich auch laufend kostenfrei einsehen. Man muss sich da nur anmelden auf fuchsbriefe.de. Hier jedenfalls treten Profis gegen ein Portfolio aus börsengehandelten Indexfonds, also sogenannten ETF an. Und dieses Portfolio haben wir als Redaktion zusammengestellt. Und das ist die Benchmark, die Messlatte für die Vermögensverwalter. Und das beweist genau das, was du sagst, dass bestenfalls 30% à la longue besser sind als die Benchmark. Das Gute aber an so einer Konstellation ist, sie läuft live und hier kann auch niemand manipulieren. Stefanie, wie wirkt sich die Zusammenstellung der Benchmark auf deine Risikowahrnehmung aus? Was passiert da?
Ja, das verändert die Wahrnehmung. Also eine breite Benchmark wie zum Beispiel der S&P 500 wirkt deutlich ruhiger und ausgeglichener. Man erlebt als Anleger weniger Schwankungen. Wer dagegen den TechDAX als Messlatte nimmt, erlebt deutlich stärkere Schwankungen. Und das heißt, die Benchmark oder die Wahl der Benchmark führt dazu, dass man die Risikoeinschätzung verändert für sich selber. Und deshalb muss man genau aufpassen, ob sozusagen die Benchmark dem eigenen Risiko im Portfolio entspricht oder eben auch nicht.
Mhm.
Ralf, wie häufig sollte ich denn so eine Benchmark überprüfen?
Ja, wenn sich dein Portfolio verändert, ne? Also so wie dein Leben eben auch. Vielleicht sparst du heute global, investierst aber in ein paar Jahren gezielt in Europa, dann solltest du die Benchmark anpassen. Und ein Maßstab, der dann nicht mehr passt, führt dann schnell zu Fehlinterpretationen. Aber ich will nochmal betonen, was du gerade gesagt hast. Nicht nur auf die Rendite gucken, also dass das vergleichbar ist, sondern auch das Risiko in der Benchmark, eben in der Messlatte. Das ist ganz wichtig. Stefanie, welche Benchmarks eignen sich denn für defensive Anleger? Wir haben ja viel jetzt über aktiennahe Benchmarks gesprochen.
Ja, für defensive oder eher risikoaverse Anleger eignen sich vor allen Dingen Benchmarks mit geringer Schwankung. also die eher defensiven Instrumente, wie zum Beispiel der Stoxx Europe 600 oder ein Mischfonds-Benchmark-Index oder auch breit gestreute Weltindizes. Zum MSCI World kommen wir vielleicht gleich nochmal. Auch ein breit gestreuter Weltindex ist nicht risikoarm. Also da muss man sehr genau darauf aufpassen, wie sie die Risiken wirklich verteilt sind. Aber die defensiven Benchmarks helfen dabei, die Marktentwicklung ohne große Ausschläge festzustellen. Ralf, wann kann denn eine Benchmark zu breit oder zu eng sein? Wie kann man das feststellen?
Ja, erstmal grundsätzlich ist es so, ne? Ein zu breiter Index, der macht es halt schwer, die eigene Leistung sinnvoll einzuordnen. Und darum geht es ja immer. Und ein zu enger Index wiederum lässt dein Portfolio unnötig anfällig sein für Kursschwankungen. Dann zuckt da unglaublich viel und du hast eben auch keinen klaren Blick auf die Leistung. Optimal ist irgendwas, was deine Anlage ja realistisch widerspiegelt, also sowohl auf der Risikoseite als auch auf der Renditeseite und in der Zusammenstellung der Anlageklassen. Nicht mehr und nicht weniger. Stefanie, wie vergleiche ich meinen ETF mit der passenden Benchmark?
Ja, das ist relativ einfach, vor allen Dingen, wenn der ETF wirklich ein passiver Indexfonds ist. Also wenn er sich wirklich an einem Index orientiert, dann muss man halt einfach schauen, welcher Index ist die Basis und vergleicht diesen Index dann jährlich oder quartalsweise mit der Entwicklung des eigenen ETFs. Normalerweise müsste das relativ stark übereinstimmen. Das, was dann noch zu beachten ist, halt, wie hoch ist die Kostenbasis, also wie viele Kosten verursacht der Fondsmanager, das ist ja nur bei aktiven Fonds oder aktiven ETFs, wie viel Kosten verursacht auch das dahinterliegende Computersystem. Und dann kann man halt sehen, läuft das im Gleichschritt und normalerweise müsste es im Gleichschritt laufen. Also die Abweichung sollte minimal sein. Wenn man auf einmal eine größere Abweichung feststellt, dann ist das ein Alarmsignal und dann würde ich nochmal tiefer genau in diesen ETF reingehen. Bei einem aktiven Fonds, bei einem aktiv gemanagten Fonds, Ralf, ist das ja so ein bisschen anders. Was bedeutet es denn da, wenn der aktiv gemanagte Fonds von der Benchmark abweicht?
Erstmal, bei einem aktiven Fonds gibt es ja einen Fondsmanager, der wiederum nach Outperformance strebt, also besser sein will als der Markt, besser als die Benchmark. Er glaubt eben, dass bestimmte Aktien besser laufen werden, als der Markt es glaubt. Und je stärker er von der Benchmark abweicht, desto höher ist auch gleichzeitig das Risiko, aber wiederum auch die Chance, die Benchmark zu schlagen. Ja, das machen aktive Fondsmanager, um ihr Können zu beweisen, aber eben auch, das zeigt auch dann ihre Fails, ne? Und du hast es ja auch vorhin schon gesagt, nur 30% sind hier wirklich erfolgreich und noch weniger sind dauerhaft erfolgreich, muss man wissen. Ja, Stefanie, können Benchmarks in Krisenzeiten irreführend sein? Oder speziell in Krisenzeiten irreführend?
Ja, ich glaube schon, weil man sieht dann, die Benchmark fällt, weil in einer Krisensituation halt viele Märkte sich parallel nach unten entwickeln. So, heißt das dann, dass mein Portfolio schlecht gemanagt ist oder dass der Fondsmanager schlecht ist? Nein, nicht unbedingt, denn ich muss ja dann auch genau vergleichen, wie stark fällt mein Portfolio. Und wie stark fällt die Benchmark? Auch da, genauso wie nach oben das als Messlatte gilt, ist natürlich die Benchmark auch nach unten als Messlatte zu sehen. Und wenn der Kursrückgang oder der Wertverfall in meinem Portfolio geringer ist als die der Benchmark, dann habe entweder ich oder der Fondsmanager eine gute Arbeit gemacht. Also auch da kann man eben Erfolg dran messen, nicht nur in steigenden Märkten. Ralf, man spricht auch von Klumpenrisiken bei Benchmark. Was ist das denn?
Ja, das ist der Fall, wenn einzelne Länder oder Branchen oder sogar wenige große Aktien, Klammer auf, Tech-Aktien, das Geschehen im Index dominieren. Und das hat man ja häufig. Also zum Beispiel beim MSCI World sind halt die amerikanischen großen Tech-Werte irgendwie überrepräsentiert. Einfach weil sie so eine enorme Kapital oder Marktmacht haben und eben dann auch diesen Index dominieren. Und das sieht man einer Benchmark ja auf den ersten Blick überhaupt nicht an. Und ein Chart zeigt nur die Performance, aber nicht, woher diese Performance kommt und wie breit der Index wirklich verteilt ist. Also man sollte auch da immer ein bisschen tiefer reinschauen, um sich da nicht zu vertun. Ne?
Das ist ein guter Hinweis. Also gerade der MSCI World, das klingt ja nach weltweiter breiter Streuung. Tatsächlich ist dieser Index aber zu 70% auf die USA konzentriert. Und es wird noch schlimmer, zu einem großen Teil auf Tech-Werte. Gerade im vergangenen Jahr waren besonders stark die KI-Werte gewichtet. Und das ist eine gewisse Verzerrung. Die Benchmark sieht global aus, ist aber eigentlich eine US-Benchmark. Und sie lebt eben von wenigen Titeln. Das muss man wissen. Für mich führt das dazu, ich habe ja vorhin erzählt, wie ich meine persönliche Benchmark zusammensetze. Der MSCI World kommt nicht vor, weil, wie gesagt, 70% USA will ich nicht in meinem Portfolio haben. Das ist mir zu viel. Ralf, wie siehst du das? Ist dieses Konzentrationsrisiko durch die falsche Benchmark, ist das auch für dich ein Thema und was kann man dagegen machen?
Ja, auf jeden Fall, Stefanie. Konzentrationsrisiken in der Benchmark können ja dazu führen, dass du als Anleger die Leistung eines Produkts schlicht falsch einschätzt. Oder nicht nur eines Produkts, sondern auch einer Dienstleistung eines Vermögensverwalters. Nicht, weil der Fonds schlecht wäre, sondern weil die Benchmark ein heimliches Klumpenrisiko enthält, das man nur dann bemerkt, wenn man hinter die Fassade schaut. Und deswegen lohnt es sich auch immer, einmal prüfend zu fragen, was steckt da eigentlich drin in meiner Benchmark, in diesem Messlattenportfolio und passt das zu dem, womit der Fonds oder womit der Vermögensverwalter sich misst. Ja, Stefanie, welche Fehler machen insbesondere Anfänger bei der Wahl der Benchmark?
Ja, ich glaube, das ist hoffentlich vielen schon klar geworden. Der größte und häufigste Fehler ist die falsche Benchmark. Also ich habe die falsche Messlatte. Wie gesagt, die Benchmark sollte das Portfolio möglichst nah abbilden, also dass man wirklich Äpfel mit Äpfel vergleichen und nicht Birnen mit Äpfeln. Ja. Der zweitgrößte Fehler, den viele machen, ist, dass sie zu kurze Betrachtungszeiträume wählen. Also, dass sie nur ein Jahr den Vergleich ziehen oder noch kürzer, nur ein halbes Jahr. Da wäre sozusagen mein Hinweis, unter 5 Jahren ist eigentlich nichts valide. Also längere Zeiträume. Und dann gibt es noch einen Fehler, der häufiger mal auftritt, nämlich, dass man Brutto- und Netto-Renditen miteinander vergleicht. Das ist natürlich auch Unsinn. Man muss entweder Brutto zu Brutto oder Netto zu Netto vergleichen. Also da steckt auch der Teufel so ein bisschen im Detail. Ralf, wenn ich das alles durchdacht habe, woran erkenne ich denn jetzt, dass meine Benchmark sinnvoll ist?
Du hast gerade vom Teufel gesprochen. Der Teufel sind die Kosten, ne? Die Kosten, die eben eingerechnet werden müssen. Das heißt die Bruttobetrachtung. Ja, woran erkenne ich, dass meine gewählte Benchmark sinnvoll ist? Ich würde sagen an 3 Punkten. Einmal passt sie zur Region, in die ich investiere. Dann zum zweiten passt sie zu meiner Risikoklasse, Aktien, Anleihen etc. Passt sie zur Zusammensetzung. Und wenn diese 3 Fragen mit Ja beantwortet werden, dann ist die Benchmark in der Regel brauchbar. Stefanie, wir haben es schon angesprochen. Mit Benchmarks werden unerfahrene Anleger auch manipuliert. Wie genau geht das?
Ja, die Benchmark wird ja nicht von irgendeiner gerichtlichen Instanz oder von irgendeiner Aufsichtsbehörde festgelegt, sondern von den Anbietern selbst, also von den Vermögensverwaltern oder von den Fondsgesellschaften. So, die wählen natürlich gerne einen Vergleichsindex, der für ihre Produkte am besten aussieht. Du hast das mit dem Beispiel vom Beauty Contest schon beschrieben. Man nimmt einfach einen Aktien- und einen Anleiheindex, kombiniert das und sagt, okay, das ist jetzt die Grundlage. Vergisst dabei aber, dass das halbe Portfolio ja aus ganz anderen Elementen besteht. Also deshalb, wenn man sich da beraten lässt oder wenn man einen ETF oder auch einen aktiven Fonds sich anschaut, immer auch schauen, was ist denn die zugrunde liegende Benchmark und wie ist die zusammengesetzt? Ralf, warum könnte das ein Problem sein auf der Seite der Anbieter? Was passiert da?
Ja, das Dumme ist, die gewählten Benchmarks, die sehen auf den ersten Blick in der Regel objektiv aus. Ja, auch für Fachleute, die gucken auch nicht sofort drauf und merken, hoch, da stimmt irgendwas nicht. Es sei denn, man ist sehr geübt im Lesen von Anlagevorschlägen. und so ein Chart, eine Linie, eine Prozentzahl, da denkt man gleich, aha, das ist ja eine solide Leistung, das geht immer nach oben und läuft immer über der Benchmark. Das hat übrigens gestern einer auch im Beauty Contest gesagt, ja, ich habe es noch nie erlebt, also er war selber mal Fondsmanager, dass ich eine Benchmark gebaut habe, die besser war als mein eigenes Portfolio. Also das zeigt ja oder sagt ja alles. Also da erlebt man schon so manches optische Kunststück und die vermeintliche Objektivität, das ist oft nur Marketing, also Dekoration. Da eben hinterfragen, wenn ich da einen Dienstleister beauftrage. Ja, Stefanie, welcher Trick wird bei Benchmarks denn am häufigsten genutzt?
Ja, ich glaube, das klingt schon ein bisschen durch, was wir schon berichtet haben. Der beliebteste Trick heißt, dass man einfach einen ungeeigneten Index nimmt. Also ein Fonds investiert zum Beispiel in kleine und riskante Firmen, in Technologiefirmen und nimmt als Benchmark einen breit aufgesetzten Index. Beispiel Eurostox oder Stocks 600, dann sieht die Performance des eigenen Portfolios viel glänzender aus, als sie tatsächlich ist, weil eben der große Index sehr viel stärker glättet, das eigene Portfolio aber schwankt und dann sieht das großartig aus, was man da liefert. Der zweite Trick kann sein, dass man eine eigene Benchmark baut. Alle, die aufgepasst haben, haben mitbekommen, dass ich mir auch meine eigene Benchmark baue. Allerdings im Vorhinein und nicht im Nachhinein. Die gerne manipulieren, bauen dann ihre Benchmark im Nachhinein und nehmen da nur die Elemente rein, die sich gut entwickelt haben. Und dann sieht auch da es besser aus, als es in der Vergangenheit wirklich war. Drittens, was man auch häufig sieht, ist, dass der Startzeitpunkt falsch oder nicht ganz fair gewählt wird. Wenn die Messung nämlich genau am Tiefpunkt beginnt, man trifft als Anleger nie den richtigen Zeitpunkt oder den Tiefpunkt, um einzusteigen. Aber mit einem Index kann man das natürlich nachbauen und dann sieht die Entwicklung auch viel, viel besser aus, als sie in der Wirklichkeit war. Ralf, es ist, glaube ich, relativ offensichtlich, was die Anbieter damit bezwecken. Was würdest du beschreiben, was ist ihre Motivation?
Also deutlich gesagt bescheißen, aber das ist vielleicht noch ein bisschen hart. Diese ganze Geschichte auch mit der Messung, den Tiefpunkt, das Ganze nennt sich ja Backtesting. Ne? Ich setze für den Anleger ein Portfolio auf und gucke mal, wie hätte sich das in der Vergangenheit entwickelt, wenn der Anleger das in der Vergangenheit tatsächlich gehabt hätte. Ja gut, und dann kann ich solche verschiedenen Sachen da rum manipulieren. Deswegen ist halt wichtig, dass man, wie du das ja auch machst, diese Benchmark im Vorhinein festlegt, wie wir das auch in den Performance-Projekten tun und dann dagegen laufen lässt. Aber du hast auch noch einen Punkt gesagt, den möchte ich gerne ergänzen. Klar, wenn du einen Index wählst oder ein Portfolio hast aus Spitzenwerten, also aus kleinen, riskanten Firmen, dann kann das natürlich, wenn der Markt gut läuft, besser aussehen als ein Standardindex, der eben glättet, wie du gesagt hast. Aber der Schuss kann natürlich auch mächtig nach hinten losgehen, in dem Moment nämlich, wo der Markt andersrum geht. Dann knallt dann eventuell auch dein Portfolio gegen die Benchmark mächtig nach unten. Ne? Also damit tut man sich nicht immer zwingend einen Gefallen, vor allen Dingen, wenn man diese Benchmark dann laufend beobachtet. Ja, also oft steckt hinter diesen Benchmarks die Verkaufsabteilung. Man muss auch immer wissen, jeder Berater ist auch ein Verkäufer und die lassen sich dann schulen und sind darauf getrimmt, auch ihre Produkte im besten Licht zu zeigen. So ein hübscher Chart verkauft sich eben besser als transparenter und Benchmarks sind dafür perfekt geeignet, weil man mit einem veränderten Vergleich sofort glänzen kann, ohne am Produkt selbst viel ändern zu müssen. Und Berater, ja, können noch so nett sein, kompetent wirken. Sie haben eben immer auch Eigeninteressen. Deshalb ist es so wichtig, kritisch zu hinterfragen, was man nicht versteht. Insbesondere eben gilt das für Benchmarks. Wie kann ich mich davor schützen, Stefanie, gegen solche Manipulationen?
Eine kurze Bemerkung noch zur Glättung. Im Notfall wird dann eben ein Under-Index genommen. Also wenn das Portfolio gegen den Index donnert und schlechter läuft, dann verändert man schnell mal die Benchmark und dann sieht die Welt wieder gut aus. Das nur als kleine Anmerkung, wirklich zu gucken, was für eine Benchmark wird da benutzt. Ganz wichtig, die Strategie muss zur Benchmark passen und nicht blenden lassen von irgendwelchen glatten, immer steigenden Linien. Also das ist für mich eher so ein Warnsignal. Wenn mir jemand sowas hinlegt, dann habe ich so das Gefühl, der versucht mich über den Tisch zu ziehen und das kann so glatt eigentlich laufen. Jeder, der am Kapitalmarkt unterwegs ist, weiß, dass es eben Höhen und Tiefen gibt und dass eine immer steigende Linie zumindest Aufmerksamkeit erfordert. Genau das Gleiche gilt halt auch für den Startzeitpunkt und die Länge der Betrachtung. Also schauen, welcher Ausschnitt da gewählt worden ist, wo angeblich dieser Fonds oder dieses Portfolio immer gewachsen ist. War es ein bestimmter Zeitpunkt, wo eben der Tiefpunkt als Startpunkt gewählt worden ist und ein Höhenflug als Endpunkt. Und dann sieht natürlich die Bilanz viel, viel besser aus, als wenn man es nach Kalenderjahren aufgeteilt hätte. Also darauf bitte auch achten. Und woran man auch noch darauf achtet, wie verändert sich die Strategie? Also kann es sein, dass auf einmal, das passiert gerne bei Fonds, das Anlageuniversum sich verändert. Dann ist das in aller Regel oder wird das in aller Regel gemacht, um die Performance besser aussehen zu lassen. Denn wenn was verändert wird, dann kann man es ja nicht mehr genau vergleichen. Und dann hat man das Gefühl, es ist besser gelaufen, als es am Ende tatsächlich war. Also auch bei solchen Dingen immer vorsichtig sein. Ralf, das war jetzt relativ viel Stoff. Was sind denn deine wichtigsten Daumenregeln für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
Ja gut, dann spiele ich jetzt mal den Nürnberger Trichter. Also und ich hoffe, dass sich das dann alle gut merken können, wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen. Also erstens, die Benchmark muss zur Strategie passen. Zweitens, glatten, harmonischen Linien misstrauen. Oft sind sie das Ergebnis eines geschickt gewählten Index. Und jetzt mache ich noch ein Stichwort Madoff. Da sind auch die Profis drauf reingefallen. Wer nicht weiß, was das ist, einfach mal googeln. Dann drittens, den Startzeitpunkt prüfen. Liegt er direkt nach einer Krise, ist Vorsicht geboten. Viertens, den Betrachtungszeitraum hinterfragen. Phasen unter 5 Jahren sind meist Marketing und kein Maßstab. 5 Jahren ist aus meiner Sicht das Minimum. Und fünftens, achtet darauf, was die Benchmark ausblendet. Vor allem Schwankungen, Verluste und Klumpenrisiken. So, Nürnberger Trichter, Schluss. Stefanie, hast du noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer in dieser Woche?
Ja, ich habe einen, der wahrscheinlich auch dich freuen wird. Ich habe mal wieder einen Fonds mitgebracht, nämlich den Earth Gold Fund. Der wird von Greif gemanagt, einer kleinen, aber sehr feinen Fondsboutique. Und dieser Fonds investiert nicht direkt in Gold, in den Rohstoff, sondern in die Unternehmen, die den Rohstoff entweder fördern oder veredeln. Dadurch ist es keine Direktanlage in Gold, aber in sozusagen goldverwandte Unternehmen. Und das ist für mich ein Argument, warum der Fonds sinnvoll ist. Es gibt auch Erträge. Da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Wenn man Gold als Rohstoff kauft, hat man keine Erträge, sondern man hat nur die Wertsteigerung, wenn es gut läuft. Ralf, ich bin mir sicher, du hast auch was mitgebracht.
Yes. Ich habe diesmal den Baukonzern oder besser gesagt Baukonzern im Wandel, Bilfinger, auf der Liste. In Fuchs Kapital haben wir uns das Unternehmen zur Brust genommen und wir sehen, Bilfinger entwickelt sich vom klassischen Baukonzern zur Multiservice-Gruppe und profitiert von der politischen Lage sowie neuen Aufträgen. Besonders im Fokus sind das Servicegeschäft und innovative Projekte wie der Bau eines Elektrolyseurs, muss man erstmal rauskriegen, für grünen Wasserstoff mit BP zusammen. Also aus unserer Sicht hat die Aktie weiterhin Potenzial. Das Kursgewinnverhältnis liegt derzeit bei 19 und für 2025 wird eine Dividende in Höhe von 2,68 Euro je Aktie erwartet. Dividendenrendite beträgt 2,2%. Das heißt für uns, wir nutzen Rücksetzer in dem Bereich um 105 Euro für Käufe. Das war's. Mein Tipp.
Klasse. Ja, und das war's auch mit dem 57. Geldtipp-Podcast. Diesmal fast eine halbe Stunde lang. Ich hoffe, Sie konnten uns folgen. Beim nächsten Mal werden wir uns um ein Steuerthema kümmern, nämlich es gibt eine Diskussion darüber, dass demnächst auch Steuern auf fiktive Kapitalerträge gezahlt werden müssen. Wenn das kommt, würde das sämtliche Anlageregeln auf den Kopf stellen. Wir recherchieren das gerade noch und sind gespannt auf unsere Diskussion, die wir dann halten werden. Bis dahin schauen Sie doch mal auf fuchsbriefe.de oder springerprofessional.de, was es Neues gibt an den Kapitalmärkten. Für heute verabschieden sich Stefanie das Pferdchen und
Ralf der Fuchs.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.